Hört man mich gut, wenn ich so ein bisschen weiter weg bin? Ja. Wenn ich sonst jemand nicht höre, dann meckert einfach kurz. Wir wollen heute Morgen Epheser 2 studieren. Ihr könnt eure Epheserbriefe in Kapitel 2 aufschlagen. Und der Titel für unsere Studie, für unsere Predigt lautet Vom Tod zum Leben. Vom Tod zum Leben. Und so wie der Titel es andeutet, werden wir in der ersten Hälfte der Predigt zu den Tiefen der Hölle geworfen. Wir werden die schreckliche Not der Menschen kennenlernen, in der sie stecken. In der zweiten Hälfte der Predigt werden wir bis in den Himmel erhöht. Wir werden Gottes mächtiger Gnade begegnen. Bevor wir den Text lesen, bete ich mit uns. Herr, ich danke dir für diesen Tag, wo dein Name verkündigt werden darf, für diesen Tag heute, an dem deine Gnade noch so hell am Himmel leuchtet, dass die Sonne aufgegangen ist. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass wir in deinen Text jetzt schauen dürfen, dass wir lesen dürfen von dir. Und wir werden sehen, dass du der Ursprung von allen Dingen bist, dass wir so abhängig sind von dir, von deiner Gnade. Herr, du musst unsere Ohren spitzen, musst unsere Augen öffnen, musst unseren Verstand schärfen, musst unser Herz weich machen, damit wir wirklich lernen und wachsen können. Und ich bitte dich genau darum, dass du dich heute Morgen über uns erbarmst, dass wir, wenn wir dein Wort lesen, in der Erkenntnis wachsen. Wir haben einiges vor, der Text ist so reich an Wahrheit, Wahrheit, die wir nicht in aller Tiefe studieren können. Ich bitte dich, dass wir dennoch gut mitkommen, dass wir dein Wort gut nachvollziehen können und verändert werden. Ich bitte dich für uns, deine Kinder, dass wir geistlich wachsen, dir ähnlicher werden und für alle, die dich nicht kennen, Herr, bitte errette du sie, belebe du sie geistlich, dass sie dein Wort aufnehmen und zu deinen Kindern werden. Amen. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Auch euch, als ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst euren Wandel führtet gemäß dem Zeitalter dieser Welt, nach dem Herrscher der Gewalt der Luft des Geistes, der jetzt am Wirken ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir alle uns einst umhertrieben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen unseres Fleisches und unserer Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Gott aber, da er reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner großen Liebe, mit der er uns seine Liebe erwies, und zwar als wir in Übertretungen tot waren, hat uns zusammen mit dem Gesalbten lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und hat uns zusammen mit ihm auferweckt und uns zusammen mit ihm hingesetzt in den himmlischen Regionen, in dem gesalbten Jesus. Um in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade und Güte gegen uns in dem gesalbten Jesus zu zeigen. Durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, eine Gabe Gottes ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn sein Gebilde sind wir, erschaffen im gesalbten Jesus zu guten Werken, welche Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandelten. Diesen Abschnitt wollen wir heute Morgen studieren. Und wir wollen in den ersten drei Versen folgende Wahrheit beobachten. Erstens, im Tod gefangen. Im Tod gefangen. Epheser 2, 1 bis 3. Schaut in eure Logbücher in den Vers 1 und beobachtet, womit unser Abschnitt beginnt. Wir lesen auch euch. Dafür muss man natürlich wissen, was ist vorher zu wem passiert und was passiert jetzt in gleicher Weise zu uns. Ihr könnt in euren Logbüchern die Verse 19 bis 23 einfach so einen Haken machen und einen Pfeil auf das auch euch. Denn in Versen 19 und 23 hat Paulus gezeigt, wie Gott Christus aus dem Tod auferweckt hat. Und wie er Christus zur Rechten in den himmlischen Regionen gesetzt hat. Christus wurde aus dem Tod erhöht. Und mit der gleichen Machtfülle, mit der Gott das an Christus tat, wirkt Gott auch im Leben des Gläubigen. Auch der Christ wird, so wie Christus, mit der gleichen Macht aus dem Tod zum Leben erhöht. Und deswegen sagt Paulus hier auch euch, so wie bei Christus. Und Paulus beginnt jetzt beim Tod des Menschen. Paulus zeigt jetzt sehr, sehr gründlich die Tiefe und die Schrecklichkeit unserer Not. Was ist diese Not? Es heißt in Vers 1, auch euch, als ihr tot wart in Übertretungen und Sünden. Unsere Not ist der Tod. Die Not ist der Tod. Dieser Tod, von dem es hier handelt, bezieht sich nicht auf ein zukünftiges Ereignis. Paulus ist hier wie ein Arzt, der zu seinem Assistenten Elias sagt, Elias, Todesfeststellung, 12. August, 10.20 Uhr, keine Vitalzeichen, sicherer Tod. Der Tod, der hier gemeint ist, meint einen Ist-Zustand, jetzt, hier und heute. Und in deinem Kopf ist vielleicht ein aber es wirkt noch alle ziemlich lebendig. Von der Welt will man gar nicht sprechen. Alle sind doch ziemlich voller Leben. Welcher Tod ist hier gemeint? Nun, der Tod, von dem Paulus hier spricht, ist der geistliche Tod. Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild. Gott hatte das Ziel, dass wir seine Kinder sind, dass wir als seine Familie leben, dass wir uns seiner Gegenwart bewusst sind, seiner Liebe, dass wir uns an ihm erfreuen. Und was beobachten wir heute in dem gefallenen Menschen? Da sind keine Empfindungen für Gottes Gegenwart. So als würde Gott für sie gar nicht existieren. Sie haben keine Freude an Gott, keine Freude an der Gemeinschaft. Sie haben keine Wahrnehmung von Schuld. Sie fühlen nicht, dass sie Versöhnung brauchen. Sie merken nicht, dass ihnen etwas nicht fehlt. Wäre der Ungläubige einfach nur krank, dann könnte man ihm Wasser bringen, Essen bringen, Medizin, damit er wieder zu Kräften kommt, aufsteht und loslebt. Aber da ist nichts, man kann ihm nicht mal Medizin bringen. Es gibt keine geistliche Verbindung, kein Leben mit Gott. Sie sind vollkommen von Gott getrennt. Das ist die Not, das ist dieser geistliche Tod. Und deshalb kann Paulus, wenn er diese toten Menschen anschaut, nur den geistlichen Tod feststellen, weil es keine Vitalzeichen gibt. Als Kind, später Jugendlicher, ich hatte im Leben Herausforderung. Ich dachte mir, ich probiere mal das, was in der Gemeinde gemacht wird. Ich lese Bibel, ich bete, vielleicht bringt es mir auch was. Vielleicht ist ja irgendwas an dem dran, was in der Gemeinde gemacht wird. Wenn es anderen hilft, vielleicht mir. Ich sitze, ich tue, nichts ändert sich. Erst jetzt weiß ich, ich war geistlich tot. In mir gab es keine geistlichen Regungen. Ich war einfach ein geistlich lebloser Körper. Es gab für mich keine Möglichkeiten, auch nur einen Schritt in Richtung Himmel zu tun. Damals wollte ich nicht mal in den Himmel, der schien für mich eh viel zu hoch. Mir hätte es schon gereicht, wenn Gott irgendwie die irdischen Probleme gelöst hätte. Aber ich war leblos. Ich konnte nicht mal diesen einen Schritt zu meinem irdischen Problem machen. Ich war geistlich komplett tot. Und der Grund dafür ist die Sünde, von der Paulus jetzt weiterspricht. In Vers 1, Paulus sagt auch euch, als ihr tot wart, in euren Übertretungen und Sünden. Der Grund für unseren geistlichen Tod sind unsere Sünden. Übertretungen, von denen Paulus hier spricht, das meint jegliche falsche Schritte. Übertretung heißt, wenn wir vom richtigen Weg abkommen. Übertretung heißt, wenn wir wissentlich Grenzen übertreten. Übertretung heißt, wenn wir falsche Tatsachen vorspielen, wenn wir heucheln. Übertreten ist etwas Aktives. Daneben spricht Paulus noch von Sünden. Sünden meint jegliches Fehlverhalten in unserem Leben, sei es aktiv, passiv, bewusst, unbewusst, alle Gedanken, Worten, Taten, alles, was wir tun und was nicht der Vollkommenheit Gottes entspricht, das ist Sünde. Wenn wir an Sünde denken, dann denken wir häufig in menschlichen Maßstäben. Menschen reden zum Beispiel Not, Lügen, Gut. Ist ja nicht so schlimm, wenn ich in der Not lüge. Der Maßstab für den Himmel, das ist der Maßstab Gottes und Gott hasst jegliche Sünde. Das ist sein absoluter Maßstab, Vollkommenheit. Das heißt, wenn wir auch nur eine kleine Sünde im Leben haben, dann verpassen wir diesen Standard. Dann werden wir von Gott getrennt und geistlich unempfänglich. Dieser Tod ist allerdings nicht das einzige Problem, was wir hier haben. Paulus, er könnte jetzt fortfahren und von Gott sprechen, wie er alles wieder richtig macht, aber Paulus, er will, dass wir wirklich verstehen, was unsere Not ist. Unsere Not ist nicht nur der Tod, sondern dass uns dieser Tod auch noch gefangen hält. Das wollen wir jetzt in den Versen 2 und 3 studieren. Im Text heißt es, ich lese nochmal kurz ab, Vers 1, auch euch, als ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden, Vers 2, in denen ihr einst euren Wandel führtet. Der Begriff Wandel hier im Text, wir finden ihn im Neuen Testament immer wieder. Und Wandel bedeutet in der Regel, dass man unter einer Autorität lebt. Von Anfang bis Ende. Wandel meint eine ganze Reise, einen ganzen Weg unter der Führung von etwas. Meistens ist es im Neuen Testament Gott gemeint, der unseren christlichen Wandel bestimmt, der uns bis in die Ewigkeit unseren Weg bewahrt. Die Autorität, von der Paulus jetzt aber sprechen wird, ist eine ganz andere. Nicht Gott. Diese Autorität, die uns von Gott wegzieht, die uns in diesem Tod gefangen hält, wird uns jetzt in dreifacher Weise vorgestellt. Als erstes nennt Paulus das Zeitalter dieser Welt. Das Zeitalter dieser Welt hält uns im Tod gefangen. Mit Zeitalter dieser Welt ist das ganze Weltsystem gemeint. Das Weltsystem, in dem wir uns heute befinden. Wir leben in einem System, das getrennt von Gott ist, das getrennt von Gott Werte, Maßstäbe setzt, die mit Gott überhaupt nichts zu tun haben. Ja, wie zum Beispiel Notlügen, die erlaubt werden. Von diesem ganzen Weltsystem werden wir, ohne es zu merken, gefangen genommen. Wir werden mitgerissen, sei es durch den politischen Druck, sei es durch die ganze Bürokratie, sei es durch die verschiedensten gottlosen Perspektiven, die schon, meine Frau ist Erzieherin, Kinder in der Kita kennenlernen. Kinder lernen von klein auf, dass unser Leben sich um uns selbst dreht, um unsere eigene Lust, um unser eigenes Begierden. Dazu kommt auch der Materialismus, Reichtum, Armut, Diskriminierung, Ungerechtigkeit in jeglicher Form. Alles reißt uns einfach mit. Es ist ein Gedränge und Gemenge, in dem wir leben. Die zweite Autorität, die Paulus nennt, ist der Satan. Im Text wird er als Herrscher der Gewalt der Luft bezeichnet. Satan hat Macht, er hat Gewalt über die Erde. Er kontrolliert sie aus der Luft. Satan ist nicht direkt Teil dieser materiellen Welt, in der wir leben. Er übt seine Macht aus der Luft. Unter Luft kann man hier etwas Nebliges, Undurchsichtiges, Dunkles vorstellen. Und aus dieser Dunkelheit heraus beeinflusst Satan diese Welt. Er beeinflusst sie als Lügner. Er beeinflusst sie als Verführer, als Verleumder, als Menschenmörder. All das sind Titel vom Satan. Als geschaffenes Wesen ist Satan allerdings nicht allgegenwärtig. Satan kümmert sich in diesem Raum nicht um jeden ganz persönlich. Die meiste Zeit ist er am Thron Gottes, um uns zu verklagen. Wir lesen Vers 2 noch von einem Geist. Dem Geist, der jetzt am Wirken ist in den Söhnen des Ungehorsams. Mit Geist ist hier keine weitere Kraft irgendwie neben dem Satan gemeint. So wie Christen den Heiligen Geist bei ihrer Rettung bekommen, der sie im Glauben bewahrt, der sie unterrichtet, der sie tröstet, so ist im Ungläubigen, da wo der Heilige Geist nicht ist, der Geist des Satans, der ihn beeinflusst, durch seine Interessen, durch seinen Willen, ihn in Sünde gefangen hält. Und dieser Geist des Satans, er zieht von Gott weg. Er zieht uns von jeglichem Gehorsam weg. Auch wenn wir versuchen, gehorsam zu sein, da ist so eine Kraft in uns, die uns einfach davon wegzieht. Und das führt uns auch schon zur dritten Kraft, zur dritten Autorität, die uns von Gott wegzieht. Diese Kraft ist nicht äußerlich, so wie die Welt und der Satan. Wir lernen einen Feind kennen, der in uns selbst ist. Dieser Feind ist die innere Natur, die sündige Natur, das Fleisch. Wir lesen in Vers 3, und an denen auch wir alle uns einst umhertrieben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen unseres Fleisches und unserer Gedanken taten. Nicht nur die Welt, nicht nur der Satan, das eigene Fleisch, es treibt uns in Sünde herum. Äußerliche Feinde kann man aussperren, aber dieser dritte Feind, der ist in uns drin. Er sitzt im eigenen Lager, ist ein Hausgenosse, ein Mitbewohner. Das Fleisch meint hier nicht das physische Fleisch. Das Fleisch meint hier die gefallene, innewohnende Natur. Das Fleisch, es dreht Gott den Rücken zu. Es konzentriert sich nur auf sich selbst, auf seine eigenen Begierden. Das Fleisch ist die Wurzel aller Sünde in uns. Es beeinflusst uns, es verdreht unseren Willen, unsere Gedanken. Manchmal denkt man, unsere Gedanken sind wie so ein geschützter Raum, dass wir uns selbst kontrollieren können. Aber selbst unsere Gedanken, unser Wille ist von der Sünde beeinflusst. Keiner kann von sich selbst aus Gott suchen. Warum? Weil du kommst nicht mehr auf die Idee, weil deine Gedanken es nicht zulassen würden. Diese Wurzel, sie verdreht alle unsere natürlichen Empfindungen, die Gott uns gegeben hat. Gott hat uns natürliche Begierden gegeben. Wir haben Hunger, wir haben Durst, wir wollen schlafen. Aber aus diesen guten Sachen wird Sünde. Aus Hunger wird Füllerei, aus Durst wird Trinkgelage, aus Schlaf wird Faulheit, aus Sexualität wird irgendeine perverse Lust. Dieses Fleisch, es hält uns in Sünde gefangen. Jede neue Sünde ist wie ein weiterer Messerstich, der uns erneut tötet. Tag für Tag werden wir tot. Und wenn die Not bisher immer noch nicht tief genug war, dann setzt Paulus noch einen letzten Spatenstich, um uns wirklich auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Wir müssen verstehen, dass wir vollkommen verloren sind. Und lest noch bis zum Ende von Vers 3, da heißt es, unter denen auch wir alle uns einst umhertrieben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir dem Willen unseres Fleisches und unserer Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Wir sind vollkommen verloren, weil Gott selbst überwunden werden muss. Wir haben gerade im zweiten Lied gesungen, dass Christus uns vor dem gerechten Gott rettet. Ich habe das Lied früher nie verstanden. Was heißt das? Ich muss vor Gott gerettet werden. Er soll mich doch retten. Aber Gottes Zorn selbst muss überwunden werden. Wir sind nicht nur einfach tot, wir sind nicht nur einfach in Sünde versklavt, wir sind auch noch verurteilt. Das Urteil über uns ist eindeutig, dass wir tot sind, dass wir verurteilte Sünder sind. Gott ist zornig, er hasst Sünde. Und seinem Zorn ist jeder in Sünde ausgeliefert. Gottes Zorn ist aber nicht wie menschlicher Zorn. Wenn wir an Zorn denken, dann denken wir oft an etwas Unkontrolliertes, an etwas Willkürliches. Wir denken an etwas Rachesüchtiges, etwas Böswilliges, an etwas Trotziges. All das ist Gottes Zorn nicht. Gottes Zorn ist seine persönliche, seine kontrollierte, seine gerechte, seine beständige Feindseligkeit gegenüber allem Bösen. Gottes Zorn ist seine entschiedene Weigerung, auch nicht nur den kleinsten Kompromiss mit dem Bösen einzugehen. Gottes Zorn ist seine Reaktion auf alles Böse und Gott ist fest entschlossen, dass er das Böse vollständig verurteilen wird. Gott ergeht keinen Kompromiss mit Sünde ein. Um den Tod zu überwinden, musst du, kleiner Mensch, Staub, du musst nicht nur das Weltsystem überwinden, du musst nicht nur Satan überwinden, ein unsichtbarer Feind, du siehst nicht mal, wenn er ankommt. Du musst nicht nur dein eigenes Fleisch überwinden. Jeder, der schon mal versucht hat, eine schlechte Gewohnheit loszuwerden, weiß, wie anstrengend es ist, diese Wurzel aus dem Herzen zu ziehen. Aber wie ist es, wenn du tausende Wurzel auf einmal ziehen musst? Es ist unmöglich. Und wenn das schon ausweglos genug erscheint, müssen wir auch noch Gott selbst überwinden. Wir Menschen müssen den Schöpfer des Universums überwinden. Das hört sich ziemlich ausweglos an. Eine Tatsache, die ich bisher übersprungen habe. Paulus, er schreibt hier an die Gemeinde. Er schreibt an gläubige Christen. Und in Bezug auf alles, was wir gerade studiert haben, schreibt er in der Vergangenheitsform. Beobachtet nochmal Vers 1. Paulus, er schreibt, als ihr tot wart, in denen ihr einst euren Wandel führtet, einst umhertrieben, Kinder des Zorns waren. Wenn die Situation so ausweglos scheint, wie kann Paulus von Vergangenheit sprechen? Wenn das Loch der Not so tief und unüberwindbar ist, wie kann es Erlösung geben? Antwort auf diese Frage finden wir in den nächsten Versen. Der zweite Punkt der Predigt lautet, in Christus zum Leben befreit. In Christus zum Leben befreit. Wir wollen das in den Versen 4 bis 10 gemeinsam studieren. Auf die Frage, wie es Erlösung trotz dieser ausweglosen Situation geben kann, beginnt die Antwort in Vers 4 mit einem Gott aber. Gott aber. Aus unserer Machtlosigkeit, wie wir gleich sehen werden, setzt uns Gott in eine Position der Machtfülle, wo Sünde keine Macht mehr über uns hat. Aus unserer Unwürdigkeit und Niederträchtigkeit sehen wir gleich, dass Gottes überschwängliche Gnade uns entgegenfließt. Alle Bedrängnis, die wir haben, zerbricht Gott vollständig. Aus dem Tal des Todes und der Verzweiflung erhöht uns Gott in das Reich der Himmel, der Freuden. Gott schafft einen Weg der Erlösung. Warum tut das Gott? Warum macht er das? Wie geht das, wenn Gott doch zornig ist auf Sünde? Davon lesen wir weiter in Vers 4. Dort heißt es, Gott aber, da er reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner großen Liebe, mit der er uns seine Liebe erwies. Gott schafft den Weg, weil er Liebe ist. Gott ist Liebe in Person. Gott wäre auch Liebe unabhängig von uns Menschen. Aus seiner Liebe heraus aber ist er in Beziehung zu uns Menschen barmherzig. Aus seiner Liebe heraus ist er barmherzig. Theologen definieren Barmherzigkeit so, dass Gott uns etwas nicht gibt, was wir verdient haben. Obwohl der Mensch diesen Lohn der Sünde verdient hat, wir haben ihn uns erarbeitet, gibt ihn uns Gott nicht, er hält ihn uns entvor. Warum? Weil Gott barmherzig ist und uns Liebe erweist. Wie Gott Liebe erwiesen hat, das wollen wir jetzt in den Versen 5 und 6 beobachten. Wir werden ein dreifaches Werk Gottes sehen. Das erste, was wir in Vers 5 sehen, ist, dass Gott uns lebendig macht. Gott macht uns lebendig. Es heißt, und zwar, als wir in Übertretungen tot waren, hat uns zusammen mit dem Gesalbten lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Gottes Liebe, sie reichte bis in unsere Übertretungen, in unseren Tod herunter. Er zieht uns da raus und macht uns mit dem Gesalbten Jesus Christus lebendig. Mit der gleichen Kraft und Macht, mit der Gott Jesus Christus auferweckt hat aus seinem Tod, mit dieser gleichen Macht und Kraft macht uns Gott aus diesem geistlichen Tod geistlich lebendig. Gott schenkt uns ein neues Herz, das wieder anfängt zu schlagen, nicht für die Sünde, sondern für Gott. Und der Weg, wodurch dieses geistliche Leben möglich ist, das ist Jesus Christus, von dem wir gerade Lieder gesungen haben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er hat alle Schuld auf sich genommen. Er hat den ganzen Zorn Gottes auf sich genommen, ist ans Kreuz gegangen und hat für diesen Zorn die gerechte Strafe bezahlt. Gott rettet uns nicht einfach und sieht über unsere Schuld hinweg, sondern es gibt tatsächlich Gerechtigkeit. Jesus Christus hat den Lohn, den wir verdient haben, er hat ihn bezahlt. Es gibt eine Genugtuung für unsere Sünde. Jesus, er musste nicht sterben für seine Sünde, weil er hatte keine Sünde. Jesus, er starb für unsere Sünde, wegen unserer Sünde. Und dieses perfektlose, sündlose Leben, das schenkt er uns einfach. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Er überwindet diesen Zorn Gottes. Er hat uns gerettet vor dem gerechten Gott, weil er diesen Zorn ertragen hat. Die Botschaft des Evangeliums unserer Rettung endet hier nicht. Jesus, er blieb nicht tot, er wurde auferweckt, er lebt und in gleicher Weise macht Gott uns lebendig. Der Tod ist besiegt, sowohl physisch als auch geistlich. Durch Jesus ist dieser Weg zur Erlösung frei geworden. Wichtig, dieser Weg ist nicht offen, weil wir irgendetwas dafür getan haben. Wir haben uns diesen Weg auf keine Weise verdient. Jesus starb nicht am Kreuz, weil wir seine Freunde waren, nicht mal seine Jünger. Sie haben ihn zurückgelassen, alleine gelassen, haben ihn verleugnet. Er starb, als wir Feinde waren. Der alleinige Grund für seine Errettung lautet Gnade. Paulus, er kann gar nicht abwarten, diese Wahrheit jetzt schon zu bringen. Er wird sie später genauer beleuchten und wir schauen uns später die Wahrheit noch etwas genauer an. Er wirft aber jetzt schon rein, dass wir aus Gnade allein gerettet sind. Damit wir uns völlig bewusst sind, Gott rettet. Er erweist diese Liebe. Er liebt uns nicht, weil wir ihn geliebt haben, sondern weil er uns zuerst geliebt hat. Wir kehren gleich zu dieser Wahrheit in Vers 8 zurück. Beobachten wir vorerst weiter, wie Gott uns Liebe erweist. Gott hat uns nicht nur lebendig gemacht, er hat uns auch noch auferweckt. Gott hat uns auferweckt. Und das lesen wir in Vers 6, da heißt es, und hat uns zusammen mit ihm auferweckt. Gott, er macht uns nicht einfach geistig lebendig und lässt uns auf dem Friedhof liegen. Gott, er weckt uns auf, er schenkt uns ein völlig neues Leben, eine neue Stellung. Er schenkt uns ein neues Herz, ein neues Leben mit Antrieb, mit Perspektive. Er macht uns zu etwas völlig Neuem, zu einer ganz neuen Schöpfung. Auch diesen Aspekt werden wir gleich in Vers 10 noch etwas genauer beobachten. Vorher erweist Gott noch eine Liebe auf eine dritte Weise. Drittens, Gott setzt uns in die himmlischen Regionen. Gott erhöht uns in die himmlischen Regionen. In Vers 6 heißt es genau, und hat uns zusammen mit ihm auferweckt und uns zusammen mit ihm hingesetzt in den himmlischen Regionen, in dem gesalbten Jesus. Die Zeitform dieser drei Liebeserweise, lebendig, gemacht, auferweckt, hingesetzt, alles Vergangenheit. Es sind unmittelbare, direkte Folgen der Errettung. Das ist nicht erst etwas, was passiert. Wir werden nicht erst in der Zukunft, wenn Christus wiederkommt, in diese himmlische Region gesetzt, sondern es passiert heute, hier und jetzt. Körperlich, physisch sind wir noch hier. Jeder von uns. Aber der geistliche Sitz von Kindern Gottes ist im Himmel, bei Gott. Gott erhöht uns in seinen Herrschaftsbereich, wo er regiert. Nicht mehr der Satan, wie hier auf der Erde, aus der Luft heraus, wo wir uns befinden. Gott erhöht uns aus diesem Reich der Finsternis in das Reich der Licht. Wir haben heute als Kinder Gottes bereits Gemeinschaft mit Gott. Das, wozu wir geschaffen sind, stellt Gott wieder her. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Wir haben Freude mit Gott. Wir sind uns seiner Gegenwart bewusst. Wenn wir Bibel lesen, wenn wir beten, Lieder singen, es passiert etwas in uns. Es gibt geistliche Regungen. In diesem Reich der Himmel haben wir Zugang zu allen himmlischen Segnungen, die wir in Epheser 1 erfahren. Im Reich der Himmel haben wir Zugang zum Thron Gottes, wo wir beten können und wo wir auch empfangen können. Das alles heute schon. Das alles tut Gott nicht einfach so ohne ein Ziel. Paulus, er hört hier nicht auf. Das Ziel dieser göttlichen Liebeserweise erfahren wir in Vers 7. In Vers 7 lesen wir, um in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in dem gesalbten Jesus zu zeigen. Christen sind lebendige Zeugen von Gottes überragender Kraft, Macht, Gnade, Güte, Barmherzigkeit. Christen sind ein lebender Beweis dafür, dass Gott jemandem Leben geschenkt hat. Christen sind ein Beweis dafür, dass eine 180-Grad-Wende heute möglich ist. Dass Gott tatsächlich lebendig macht, tatsächlich erweckt, tatsächlich in das Reich der Himmel erhöht. Wenn ein kranker Mensch stundenlang in einem OP liegt, eine komplizierte OP, er kommt lebendig heraus, wen bewundern die Menschen? Den Patienten oder den Arzt? Wir bewundern den Arzt für seine gewaltigen Fähigkeiten, diese stundenlange Konzentration aufrechtzuerhalten und den Menschen durch diese OP durchzuführen. Und genauso wird Gott bewundert, wenn er diese große Veränderung in deinem Leben macht. Ihr habt gestern Daniels Zeugnis gehört, Daniel Diesels Zeugnis, wie Gott diese 180-Grad-Wende in seinem Leben gemacht hat. Und damit ist Daniel ein lebendiges Zeugnis für diese Wahrheit, dass Gott neu macht. Daniel, der früher gar nichts von Gott wissen wollte, kann jetzt gar nicht anders als Gottes Wort zu teilen mit größter Freude. Das ist ein Wunder, das Gott getan hat, und Daniel ist dafür wie eine Trophäe. Christen, wir sind eine Ausstellung von Gottes großer Gnade. Eine Ausstellung, die in alle Ewigkeit zeigen wird, Gott hat dieses Wunder wirklich getan. Christen sind ein ewiges Andenken für Gottes große Gnade, für seinen überragenden Reichtum, seiner Gnade in Güte, wie es hier im Text heißt. Christen zeigen, Gott ist gnädig, Gott ist allmächtig, Gott kann diese auswegslose Situation und diese auswegslose, schreckliche Not des Todes, er kann sie lösen. Die gesamte bisherige Gedankenreihe rundet Paulus in den Versen 8 und 9 ab. In Versen 8 und 9 lesen wir: Durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, eine Gabe Gottes ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Falls bisher irgendetwas missverständlich war, falls bisher irgendwelche Zweifel bestehen, dann räumt Paulus sie aus dem Weg, vollständig. Die einzige Antwort auf den Grund unserer Errettung ist Gnade. Durch Gnade allein sind wir gerettet, durch nichts anderes. Es sind weder Werke oder irgendein anderer Verdienst, den wir Menschen tun können, die uns retten. Es gibt nichts, was wir leblose Menschen tun können, was uns Gott wirklich näher bringt. Nichts. Die gesamte Errettung ist eine Gabe, wie es im Text heißt. Es ist ein Geschenk von Gott. Alles, was mit der Erlösung zu tun hat, die ganze Initiative, alle Aspekte der Erlösung, alles geht von Gott aus. Keiner kann sich auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, ich habe es wirklich verdient, gerettet zu werden. Ich war so ein guter Mensch, natürlich musste Gott mich retten. Jeglicher Verdienst von unserer Seite ist ausgeschlossen. Alles tut Gott, wir könnten nichts tun. Christus hat am Kreuz alles getan. Das ganze Werk Christi am Kreuz ist vollkommen. Es ist vollbracht, nichts weiteres ist notwendig. Gott gehört alle Ehre für seine Errettung, für diesen Erlösungsplan, den er an uns vollbringt. Was wir im Zusammenhang mit der Rettung auch nicht missverstehen dürfen, ist Glauben. In Vers 8 heißt es, durch Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens. Manchmal wird Glauben als etwas betrachtet, das wir zu Gott bringen und sagen, Gott, schau mal, ich glaube an dich, also musst du mich jetzt retten. Wie ein Tauschhandel. Wir tauschen Glauben gegen Errettung. Also machen wir doch etwas. Aber darum geht es hier gar nicht. Glauben ist kein Werk. Ein Theologe verglich Glauben mit einer leeren Hand, die kommt und das empfängt, was ihm gegeben wird. Ein anderer verglich Glauben mit einem Gefäß, mit dem wir zu Gott kommen und warten, dass er da seine Gnade eingießt. Glaube ist kein Werk, Glaube ist ein Mittel, ein Medium, mit dem wir Rettung empfangen. Glaube ist eine Reaktion. Das ist so, wie wenn dir jemanden ein Geburtstagsgeschenk macht, dann hält er in der Regel seine Hände entgegen. Das ist der Glaube. Da kommt ein Geschenk und ihr ergreift es mit euren leeren, bedürftigen Händen. Glaube erfordert nicht. Glaube erwendet sich in aller Schwachheit, in aller Bedürftigkeit zu Gott und ist bereit, alles anzunehmen, was Gott schenkt. Gott ist die einzige Hoffnung und bei ihm können wir Gnade finden. Wie bereits im Abschnitt 1 bis 3 Paulus immer tiefer und tiefer und tiefer gebuddelt hat, um unsere Not wirklich deutlich zu machen, in aller Schrecklichkeit, so stellt Paulus auch jetzt in Vers 10 einen letzten Spiegel hin. Dass wann auch immer wir über Errettung, Erlösung nachdenken, egal wo wir hinschauen, jeder Blick auf Gott selbst fällt. Wenn es um Errettung geht, dann ist der Blick immer auf Gott gerichtet. Und das tut Paulus in Vers 10 erneut. In Vers 10 heißt es, denn sein Gebilde sind wir, erschaffen im Gesalbten Jesus. Der Gläubige, Paulus macht das sehr deutlich, ist keine Eigenkreation. Der Gläubige ist eine Kreation Gottes. Gott ist der Ursprung allen neuen, veränderten Lebens in einem Christen. Der Christ hat selbst zu seiner Veränderung nichts beigetragen. Gott ist der Ursprung dieses neuen Gebildes, dieser Neuschöpfung. Gott, der macht uns nicht nur lebendig, er weckt uns nicht nur, er erhöht uns nicht nur, er macht uns wirklich zu einem komplett neuen Menschen, zu einer neuen Schöpfung. Bei Gott gibt es tatsächlich eine 180-Grad-Wende, eine echte Veränderung. Ich erinnere mich noch an Leos Zeugnis, er hat es vor kurzem bei uns in der Gemeinde gehalten. Leo hat gemerkt, aus eigener Kraft, wenn man selbst versucht, sich zum besten Ich selbst zu machen, das funktioniert einfach nicht. Das führt in die Leere. Diese Veränderung in uns, die vollbringt zu 100% Gott. Und diese Veränderung, sie bleibt auch nicht unsichtbar. Wir sehen, wie Menschen neu gemacht werden und dass es wirklich echt ist, dass es eine wirklich lebendige Trophäe ist. Das heißt weiter in Vers 10, denn sein Gebilde sind wir, erschaffen und gesalbten, zu guten Werken. Wenn wir zu Jesus kommen, dann bleibt unser Leben nicht gleich. Es bleibt nicht inhaltsleer, genauso wie vorher. Sondern Gott, er schenkt uns ein neues Leben, ein Leben mit Inhalt. Ein verändertes Leben, das sich in guten Werken zeigt. Ihr wisst bereits, dass gute Werke uns Gott nicht näher bringen. Dass gute Werke uns nicht retten. Gute Werke sind aber die Folge eines neuen geistlichen Lebens. Gute Werke gehen mit einer Errettung, mit der Erlösung einher. Diese Werke, sie dienen auch hier wiederum nicht dazu, dass wir uns selbst auf die Schulter klopfen und sagen, Gott hat mich gerettet, jetzt bin ich so ein guter und toller Mensch. Sieh mal her, was für gute Werke ich mache. Das ist nicht Ziel dieser Werke. Jesus sagte zu seinen Jüngern, Matthäus 5, Vers 16, dass sie ein Licht sein sollen. Menschen sollen die Jünger sehen, sollen ihre guten Werke sehen, sollen ihre veränderten Leben sehen. Sie sollen diese Trophäen Gottes sehen, diese Ausstellung und sollen Gott dafür preisen. Gott dafür preisen, dass aus einem streitsüchtigen Johannes, aus einem Donnersohn der Jünger der Liebe geworden ist. Dass aus einem Petrus, der verleugnet, der hin und her getrieben ist, ein standhafter Christ ist, der predigt, auch wenn er 30 Mal ins Gefängnis gesetzt würde. Der rausgeht und sagt, ich muss verkündigen. Gott, er verändert uns. Wir sind seine Trophäen. Wir zeigen, dass Gott wirklich neu macht. Und dazu dienen die guten Werke. Sie werfen ein Licht auf Gott. Diese guten Werke, sie führen dazu, dass Gott gepriesen wird, weil er der Ursprung dieser Werke ist. Und das sehen wir auch am Ende von Vers 10. Dort heißt es, zu guten Werken, welche Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Diese guten Werke in unserem Leben, sie kommen nicht von uns, sondern sie kommen von Gott. Er hat sie vorbereitet, damit wir in ihnen wandelten, in ihnen leben. Erinnert euch an Vers 2, da ging es auch um einen Wandel, um den Wandel einer anderen Autorität, einem Wandel in Sünde. Jetzt in Vers 10 sehen wir einen ganz neuen Wandel, einen ganz neuen Menschen, ein Mensch mit guten Werken, die von wem kommen, wer regiert, welcher Geist leitet diesen Menschen? Es ist Gott. Gott leitet den Gläubigen im neuen Leben, er bereitet die guten Werke, er ist der Ursprung. Epheser 2, Verse 1 bis 10 hat uns erstens unsere schreckliche Not aufgezeigt, in der wir stecken oder gesteckt haben als Kinder Gottes. Zweitens hat uns dieser Abschnitt gezeigt, dass das Einzige, was uns aus diesem Tal des Todes herausführt, Gott selbst ist. Seine mächtige Gnade. Für unser alltägliches Leben als Christen bleibt folgende Anwendung. Liebe Christen, erinnere dich an Gottes mächtige Gnade. Erinnere dich an Gottes mächtige Gnade. Erinnere dich an diesen Abschnitt, an diesen Text, den wir heute studiert haben. Damit dir diese Erinnerung leichter fällt, eine Eselsbrücke, die ihr mitnehmen könnt. Und wenn immer Epheser 2, 1 bis 10, worum ging es nochmal, dann seht ihr hinter mir eine Eselsbrücke. Sprache ist ziemlich cool, man kann mit Sprache spielen. Und das ist ein Wortspiel. Einerseits steht hier leblos, ein lebloser Körper. Andererseits ist hier aber auch eine Aufforderung, loszuleben, leblos. Erinnere dich, dass du leblos warst, dass du in einem Loch der Sünde warst, dass du tot warst in Übertretungen und Sünde. Du warst leblos, das ist der erste Teil dieser Eselsbrücke. Die Welt, Satan, dein eigenes Fleisch, die ziehen dich in dieses Loch hinein. Erinnere dich daran, dass du leblos warst. Erinnere dich daran, dass Gottes Zorn auf dir war. Es schien auswegslos, Gott schuf aber einen Weg der Erlösung. Gott macht es möglich, dass du losleben kannst. Das ist der zweite Teil der Eselsbrücke. Erinnere dich daran, dass Gott dir dieses neue Leben geschenkt hat. Übrigens eine Anwendung aus Epheser 2,11. Wenn ihr gleich im Studium weiterlest, ist die erste Anwendung, erinnert euch daran. Seine Anwendung von Gott für mich. Erinnert euch. Und gebraucht gerne diese Eselsbrücke. Für alle, die Gottes Erlösungsgeschenk heute noch nicht angenommen haben, für alle, die nicht an Gott glauben, folgende Anwendung. Komm mit leeren, bedürftigen Händen zu Gott. Gott ist Liebe. Aus seiner Liebe heraus will er Gnade schenken. Gott will dich neu machen. Komme wie ein geistlicher Bettler, der du leblos bist, zu Gott und bekenne vor Gott, dass du ein Sünder bist. Bekenne vor Gott, dass du schuldig bist. Bekenne vor Gott deine Sünden, dass sie dich gerecht verurteilt, dass du gerechterweise tot bist. Bekenne vor Gott, dass du vollkommen abhängig von ihr bist. Bekenne vor Gott, dass allein seine Gnade dich retten kann, dass du aus eigener Kraft nichts machen kannst. Bitte Gott, dass er dir aus Gnade allein Rettung schenkt. Bitte Gott, dass er allein aus Gnade deine Sünden vergibt. Bitte Gott, dass er allein aus Gnade deine Sünden von dir nimmt, dich davon befreit. Bitte Gott, dass er dich allein aus Gnade geistlich lebendig macht, auferweckt und in sein Reich des Himmels erhöht, wo Sünde keine Macht über dich hat. Bitte Gott um Rettung und komme mit leeren, bedürftigen Händen zu ihm hin, um Gnade zu empfangen. Auch für dich gilt diese Eselsbrücke. Du bist leblos, aber Gott will, dass du loslebst. Deshalb komm zu Gott, zu Jesus. Zum Abschluss bete ich noch mit uns, dann singen wir noch ein Lied. Wir können auch dazu aufstehen. Herr, ich danke dir, dass du mich aus diesem Loch der Sünde befreit hast, in dem ich so festgesteckt habe, in dem ich nicht rauskommen konnte und auch gar nicht wusste, wie und dass ich es überhaupt brauche. Vergib mir, dass ich so lange in Rebellion gelebt habe, dass ich gar nichts von dir wollte, nur das Ferne gesucht habe, dass mein einziges Ziel war, meine persönlichen irdischen Probleme zu lösen und meine eigenen Begierden zu stillen, das zu bekommen, was ich will. Herr, ich danke dir, dass du in deiner großen Gnade diesen Erlösungsplan geschaffen hast, dass du mich gerettet hast, dass du mich neu gemacht hast, dass ich wirklich mit dir leben darf im Reich der Himmel, wo du regierst. Ich danke dir für diese große Gnade, die du uns Menschen zeigst. Ich danke dir für das Zeugnis der vielen Christen damals, die mir einfach gezeigt haben, dass das Leben auch anders sein kann, dass das Leben auch voller Freude sein kann, dass das Leben erfüllt sein kann, dass man einfach neu wird, verändert wird. Ich danke dir für dieses Zeugnis durch die vielen Brüder damals. Ich danke dir für meine Brüder, die mich auch heute immer wieder ermutigen, meine Geschwister, die einfach durch ihren treuen Wandel zeigen, dass du lebendig bist, dass du auferweckst und erhöhst. Und immer wenn ich entmutigt bin, dann freue ich mich einfach von ihnen zu lernen, von der ganzen Kirchengeschichte, wie du einfach gnädig und mächtig wirkst heute. Gott, ich bitte dich, dass du dich über alle verlorenen Seelen erbarmst. Ich bitte dich für meine kleine Tochter, die genauso geistlich leblos ist, wenn du sie nicht belebst, egal wie oft ich ihr von dir erzähle. Herr, du musst sie beleben, du musst sie neu machen, du musst sie ein Herz schenken, das für dich schlägt. Du musst sie auferwecken und zu dir versetzen, damit sie überhaupt empfänglich wird für all dein Wort. Ich bitte dich, dass du dieses Werk in allen anderen Menschen vollbringst, auch heute, dass wir nicht nur als Gemeinde erbaut werden durch diese Erinnerung an diese große Gnade, sondern dass die Gemeinde auch heute wächst, dass die Seelen, zu denen du heute rufst, dass sie Buße tun, zu dir kommen mit leeren und bedürftigen Händen, dass sie dich wirklich um Vergebung bitten, nicht weil sie es verdient haben, sondern weil du einfach Liebe bist und gnädig und barmherzig zu uns. Ich danke dir für diese große Gnade. Hilf uns jetzt auch im Lied wirklich aus tiefstem Herzen zu singen und ja, bitte rette Menschen. Amen.